ARD.
SWR Kultur. Essay.
Is Your Majesty willing to take the oath?
I am willing. I solemnly promise so to do. I will. All this I promise to do. The things which I have here before promised, I will perform and keep. So help me God.
Als die Queen am 8. September 2022 im Alter von 96 Jahren und nach 70 Jahren auf dem britischen Thron stirbt, trauern Menschen überall auf der Welt um sie. Auch wenn sie in meinem Umfeld und für mich persönlich nur als Hauptfigur der Netflix-Serie The Crown interessant war, ertappe ich mich bei dem Gedanken, dass sie vielleicht doch irgendwie fehlen könnte und wer eine würdige Nachfolgerin sein könnte. Ich frage mich, wie eine Königin sein müsste. Immerhin war Elizabeth II. Eine der mächtigsten Frauen der Welt. Eine, die ihr ganzes Leben lang in der Öffentlichkeit stand. Die als junge Frau und Mutter von zunächst 2, später dann 4 Kindern eine tragende Rolle übernommen. Und diese Rolle bis zu ihrem Lebensende diszipliniert gespielt hat. Die Queen hat performt. In der Sprache der Monarchie heißt das dienen. Menschen, die liebend dienen, seien selten, sagt der Erzbischof von Canterbury in seiner Predigt beim Trauergottesdienst in der Westminster Abbey. Ich denke, liebend oder nicht, dienen oder nicht, Frauen, die sich in einer Machtposition so lange halten, sind sowieso selten.
Mit Krone, die mächtigsten Frauen der Welt, von Charlotte Roos.
Elizabeth II. War Königin des Vereinigten Königreichs Großbritannien und Nordirland, sowie von 14 weiteren, als Commonwealth Realms bezeichneten Staaten. Darüber hinaus war sie das Oberhaupt des 56 Staaten umfassenden Commonwealth of Nations, Lehnsherrin der britischen Kronbesitzungen, sowie, Achtung, weltliches Oberhaupt der anglikanischen Church of England. Obwohl die politische Macht der britischen Monarchie im Laufe der Zeit erheblich eingeschränkt wurde und die Queen in erster Linie eine zeremonielle Rolle innehatte, blieb sie bis zuletzt eine wichtige politische Figur, die politische Entscheidungen durch ihre repräsentativen Aufgaben auch beeinflussen konnte. Der Tod von Elizabeth II. Löste die Operationen London Bridge und Unicorn aus, in denen festgelegt war, wann, was, wo mit dem Leichnam der Queen passieren soll. In ihrem Sarg aus britischer Eiche tourte die tote Königin von Schloss Balmoral aus durch Aberdeen, Dundee, Edinburgh und London. Sie wurde an symbolischen Orten aufgebahrt, um möglichst vielen Menschen die Möglichkeit zu geben, sich zu verabschieden. Bis zum Staatsbegräbnis sollen 250.000 Menschen zu ihrem Sarg gekommen sein. Zu den Trauerfeierlichkeiten reisten US-Präsident Joe Biden, der französische Staatspräsident Emmanuel Macron und der deutsche Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier nebst Ehepartnerinnen nach London. Der japanische Kaiser Naruhito und seine Frau waren unter den 2.000 Trauergästen, so wie viele andere Angehörige des internationalen Hochadels. Die Sicherheitsmaßnahmen waren gigantisch und kosteten gigantisch viel Geld. Die Inszenierung rund um das Staatsbegräbnis, die Paraden und Aufmärsche wurden zuvor im Dunkel der Nacht von Militäreinheiten geprobt. Nicht auszudenken, was alles hätte schiefgehen können. Die Welt schaute mit Anspannung auf das Ensemble der britischen Königsfamilie. Der verlorene Enkelsohn Prinz Harry mit Herzogin Meghan hatte ebenso eine Außenseiterrolle wie der zweitjüngste Sohn der Toten, Prinz Andrew, aus ungleich schwerwiegenderen Gründen. Auch der gemeinsame Auftritt der Repräsentanten und Repräsentantinnen anderer europäischer Königshäuser hätte durchaus dramatisches Potenzial gehabt. Aber an einem Trauertag wie diesem wahrten sie alle die Contenance und lieferten zuverlässig Bildmaterial. Die Uniform, die Kostüme, Anzüge, Hüte und das Make-up saßen. Die Choreografien liefen bei den Polizei- und Militäreinheiten ebenso wie bei den internationalen Gästen perfekt. Alle 2000 Beteiligten schienen zu wissen, wo sie wann gehen, stehen oder Platz nehmen dürfen. Und im Gegensatz zu den allermeisten Produktionen des Gegenwartstheaters ging diese Inszenierung in Dramaturgie und Wirkung 100%ig auf. Hunderttausende versammelten sich an der Strecke der Prozession, um den Leichenzug sehen zu können. 4 Milliarden Menschen überall auf der Welt verfolgten das Jahrhundertereignis auf dem Bildschirm. Und auch ich saß zwischendurch vor dem Fernseher und wurde angesteckt von der emotionalen Stimmung und einem Gefühl des Verlusts. Gleichzeitig fragte ich mich, was das bedeutet, worin der Verlust für mich und für die Gesellschaften Europas und der Welt bestehen könnte. Wieso nehmen wir solchen Anteil am Tod einer Königin, die für unser Leben, unseren Alltag und unsere Stimmung zu ihren Lebzeiten keine Bedeutung hatte? Sie war für mich nie mehr als ein Bild, eine Schlagzeile oder Randnotiz in irgendeinem Klatschmagazin im Wartezimmer irgendeiner Praxis oder beim Haareschneiden. Sie hat mir nichts bedeutet und anders als andere Persönlichkeiten in Politik und Gesellschaft habe ich an sie auch nie irgendwelche Ansprüche gestellt. Ihre Hüte waren mir so egal wie ihre Kleider und ihr zuletzt viel gerühmter, typisch britischer Humor. Jetzt frage ich mich plötzlich, warum ich diese Frau nicht ernst genommen habe. Die Zähigkeit, mit der sie agierte, die Verpflichtungen, die sie hatte und die Einflussmöglichkeiten. Ich frage mich, ob die Queen sich selbst ernst genommen hat. Können sich ihre Kolleginnen aus den anderen europäischen Königshäusern ernst nehmen? Und wie könnten sie ihren Einfluss so geltend machen, dass sie ernst zu nehmen sind? In den Fernsehkommentaren am Tag des Staatsbegräbnisses wurde man jedenfalls nicht müde zu betonen, dass der Tod von Elisabeth II. Einen Einschnitt bedeute. Eine Zeitenwende. Es war die Rede vom Ende einer Ära. Nicht nur, weil Republikaner die Chance auf ein Ende der Monarchie und ein gewähltes Staatsoberhaupt witterten.
I am willing. I solemnly promise so to do. I will. All this I promise to do. The things which I have herebefore promised, I will perform and keep. So help me God. I am willing. I, Charles, do solemnly and sincerely, in the presence of God, profess, testify, and declare that I am a faithful Protestant, and that I will, according to the true intent of the enactments which secure the Protestant succession to the throne, uphold and maintain the said enactments to the best of my powers, according to law.
Zunächst aber tritt der älteste Sohn von Elizabeth als Charles III. Ihre Nachfolge als König des Vereinigten Königreichs an. Anlässlich ihres 70. Thronjubiläums hatte seine Mutter bekannt gegeben, dass Camilla sich eines Tages Queen nennen dürfe. Aber könnte auf das Ende einer Ära nicht vielleicht etwas anderes folgen? Denn so viel ist sicher. King Charles wird in Zukunft um die Akzeptanz der Monarchie ringen müssen.
May thy servant Camilla, who wears this crown, be filled by thine abundant grace and with all princely virtues. Reign in her heart, O King of Love, that being certain of thy protection, she may be crowned with thy gracious favor through Jesus Christ our Lord. Amen.
Die Krönung von Charles und Camilla im Mai 2023 wirkt eher wie der Anfang eines weiteren Endes. Nicht, dass Charles sich den Thron nicht redlich verdient hätte, so lange, wie er darauf gewartet hat. Es wird auch alles aufgeboten, was eine Krönungsfeier prunkvoll und unvergesslich machen kann. Trotzdem wirkt der 74-jährige Charles bei seiner Krönung älter, als Elizabeth überhaupt werden konnte. Dass er mit Camilla als Queen Consort den Thron besteigt, mag das krönende Happy End ihrer Liebesgeschichte sein, mit dem lange Zeit niemand mehr gerechnet hätte. Aber als Königin wird Camilla es genauso schwer haben wie Charles als König. Die Königin der Herzen ist und bleibt sowieso Diana, die 1997, ein Jahr nach der Scheidung von Charles, bei einem tragischen Autounfall in Paris ums Leben kam. 3 Milliarden Menschen verfolgten die Trauerfeier in Fernsehen und Radio. Dianas Bruder Charles Spencer sagte über die Tote, sie sei die Essenz von Mitgefühl, Pflicht, Stil und Schönheit gewesen. Ein Symbol für selbstlose Menschlichkeit. Diana war die Traumprinzessin, Prinzessin des Volkes. Sie strahlte eine Offenheit und Wärme aus, zu der im Buckingham-Palast sonst niemand fähig war. Folgen wir der Dramaturgie der Netflix-Serie The Crown, war sie die Gute? Und die böse Camilla kann froh sein, dass es sich für sie jetzt so gewendet hat. Auch wenn Camilla als widerstandsfähig und bodenständig gilt und ihre Beliebtheit über die Jahre deutlich gestiegen ist, können Charles und sie wohl kaum eine neue Ära prägen. Zu einem echten Neubeginn mag ein Königspaar im Rentenalter nicht so recht passen. Wenn die Monarchie sich halten oder gar erneuern will, liegt es nahe, an die nächste Generation abzugeben. Und das gilt nicht nur für das Vereinigte Königreich. In Europa halten sich die traditionellen Monarchien in Spanien und Belgien und die etwas volksnäheren sogenannten Fahrradmonarchien in den Niederlanden, Dänemark, Norwegen und Schweden. Dazu kommen die Fürstentümer Luxemburg, Liechtenstein, Monaco und Andorra und, gewissermaßen außer Konkurrenz, Vatikanstadt mit dem Papst als Monarchen. Weltweit sind es 46 von 195 Ländern, die monarchisch organisiert sind. Davon sind nur 6 Länder sogenannte absolute Monarchien, alle anderen haben Verfassung und Volksvertretung. Nach dem Tod der Queen war Königin Margrethe II. Von Dänemark für kurze Zeit die einzige verbliebene Frau auf einem Thron. Als sie in ihrer Silvesteransprache am 31. Dezember 2023 überraschend ihre Abdankung zum 14. Januar 2024 bekannt gab, war das wirklich ein Ende. Es war das Ende weiblicher Regentschaft. Denn nur Margrethe hat zuletzt in ihrem eigenen Reich als Souveränin regiert. Ihre Kolleginnen Letizia in Spanien, Mathilde in Belgien, Silvia in Schweden, Sonja in Norwegen und Maxima in den Niederlanden tragen ihre Königinnentitel alle wie Camilla als Königsgemahlinnen. Noch dazu hatte vor Margrethe seit 1523 niemand den dänischen Thron zu Lebzeiten verlassen. Das ist in Erbmonarchien nicht vorgesehen. Gedient wird lebenslänglich. Alles andere gibt Anlass zu Sorge und Spekulationen. Es ist anzunehmen, dass Margrethe sich zum sogenannten Thronwechsel gezwungen sah, um die Monarchie in Dänemark halten zu können. Denn die schien in der Krise. Kronprinz Frederik soll seine Frau, die gebürtige Australierin Mary Donaldson, mit einer Schauspielerin betrogen haben. Frederiks jüngerer Bruder, Prinz Joachim zu Dänemark, ist geschieden, wieder verheiratet und hat aus beiden Ehen jeweils 2 Kinder, denen Margrethe 2022 ihre Titel als Prinzen bzw. Prinzessin entzogen hat, um das repräsentierende Personal des dänischen Königshauses übersichtlicher zu halten. Darüber soll Joachim alles andere als glücklich gewesen sein. Er habe dies als Strafe für seine Kinder empfunden und beklagt, dass ihnen ihre Identitäten genommen würden. Dabei ist anzunehmen, dass Königin Margrethe eher Identitäten ermöglichen wollte, weil ihre Enkelkinder zukünftig gut bezahlte Jobs außerhalb des Königshauses annehmen dürfen, was repräsentierenden Royals nicht erlaubt ist. Ansonsten sind Frederik und sein Bruder Joachim angeblich ähnlich zerstritten wie William und Harry. Wie es zwischen dem spanischen König Felipe und seinen Schwestern Elena und Christina aussieht, will ich mir nicht ausmalen. Die Verschlankung der Monarchie, um sie zu erhalten, beeinträchtigt den Familienfrieden ebenso wie die Rangordnung in der Thronfolge. Wenngleich die Abdankung von Margarete und die Proklamation von König Frederik X. durch die Regierungschefin allem Anschein nach dazu dienen sollte, dass alles wieder glänzt und funkelt und nichts mehr faul scheint. Im Staate Dänemark.
Hendes Majestät Dronning Margrethe den anden er abdiceret. Længe leve Hans Majestät Kong Frederik den 10.
Nach der Ausrufung Frederiks des 10. erscheint erst seine Frau Mary auf dem Balkon. Dann winkt das Königspaar gemeinsam mit den drei Kindern der jubelnden Menschenmenge zu. Anschließend winkt der König allein und dann wieder mit der lächelnden Königin Mary. Ein Kuss unter Jubel, über den die Klatschpresse später schreiben wird, den habe Mary sich aber auch redlich verdient. Auch die Bilder vom ersten Staatsratsdinner der beiden lösen Begeisterung aus. Besonders viel Lob erhält Mary für ihr Outfit. Sie trägt ein elegantes schwarzes Oberteil und einen silbernen schmalen Rock mit Pailletten und Fransen. In der Boulevardpresse werden natürlich die Markennamen ihrer Garderobe genannt. Das machen wir jetzt hier nicht. Aber Königin Mary sieht glamourös aus und wird dafür fast 100.000 Mal geliked. Überhaupt liegt in den europäischen Königshäusern die Verantwortung für die Popularität der Monarchien vor allem bei den Frauen. Die Kameras sind da, wo Königinnen und Prinzessinnen ihre repräsentativen und karitativen Auftritte haben. Und da, wo die Königinnen und Prinzessinnen angeblich mal ganz privat und in den Niederlanden und in Skandinavien auch gern auf dem Fahrrad oder im Fall von Altkönigin Margrethe mit Zigarette im Mundwinkel unterwegs sind. Während Charles und Philippe, William und Harry, Frederik, Horkon, Philipp, Willem, Alexander, Albert und wie sie alle heißen, in die uralten Institutionen hineingeboren wurden und zum Repertoire gehören, sorgt die Wahl ihrer Partnerinnen zuverlässig für Schlagzeilen und Märchennarrative. Ihre oftmals bürgerliche Herkunft, ihre häufig komplizierten Vorgeschichten, ihr Aussehen, ihre Anpassungsleistung und die natürlich nicht ausbleibenden Patzer erregen riesiges öffentliches Interesse. Es sind Camilla, Kate und bis zum sogenannten Megxit auch Meghan, die in Großbritannien für die Sympathien beim Volk sorgen müssen. Es war die so erfolgreiche wie schöne US-amerikanische Schauspielerin Grace Kelly, die dem Fürstentum von Monaco durch ihre Hochzeit mit Renier III. Im Jahr 1956 zu neuem Ruhm und in der Folge auch zu wirtschaftlichem Aufschwung verhalf.
So the award for the best performance by an actress, Grace Kelly for the Country Girl.
The thrill of this moment keeps me from saying what I really feel. I can only say thank you with all my heart to all who made this possible for me. Thank you.
Rückblickend kann sie als eine Art Role Model für all jene Prinzessinnenfiguren gelten, die für eine Märchenhochzeit und ein Leben in Glanz und Gloria nicht weniger als ihre Karriere, ihre Freiheit und ihre Selbstbestimmtheit aufgegeben haben. Unvorstellbar, dass damals in zähen Gesprächen auch noch 2 Millionen US-Dollar als Mitgift ausgehandelt wurden, die der Filmstar zur Hälfte selbst bezahlte. Die andere Hälfte brachte ihr Vater auf. Die Schauspielerin Grace Kelly hatte als Fürstin Grazia Patrizia gewaltige Schwierigkeiten mit ihrer Rolle. Zunächst die Sprachbarrieren, dann die Anpassung an die höfische Etikette, Orientierungslosigkeit, Einsamkeit, Depression nach 2 Fehlgeburten. Trotzdem strahlte sie in der Öffentlichkeit, demonstrierte Stilbewusstsein, setzte modische Trends und zog internationales Publikum ins Fürstentum. Grazia Patrizia verlor ihr Leben mit nur 52 Jahren bei einem Autounfall. In Monaco ist es heute ihre Schwiegertochter, die südafrikanische ehemalige Profischwimmerin Charlène, die mit ihrer Präsenz und immer neuen Looks oder auch mit öffentlichkeitswirksamer Abwesenheit glänzt. Es sind Grazia Patrizias Töchter, Caroline und Stephanie, die dem Hause Grimaldi jahrzehntelang durch tragische Schicksalsschläge, Gastauftritte in der Popwelt und ihr glamouröses Erscheinungsbild die Aufmerksamkeit der Medien garantieren. Und es ist Carolines Tochter Charlotte Casiraghi, die diese Tradition lässig elegant in Chanel-Jäckchen zu Jeans oder in Abendrobe fortsetzt.
Yo, Leticia, te recibo a ti, Felipe, como esposo.
In Spanien verleiht die ehemalige TV-Moderatorin Letizia Ortiz Roccasolano dem Königshaus hochhackig Glanz und setzt nicht nur mit einzelnen grauen Strähnen in ihrem perfekt frisierten langen Haar Trends. Ihre Hochzeit mit Kronprinz Felipe im Jahr 2004 galt als größtes gesellschaftliches Ereignis in Europa seit der legendären Hochzeit von Charles und Diana 1981.
Juro desempeñar fielmente mis funciones, guardar y hacer guardar la Constitución y las leyes y respetar los derechos de los ciudadanos y de las comunidades autónomas.
Señor, las Cortes Generales acaban de recibir el juramento que vuestra majestad ha prestado. En cumplimiento de la Constitución, queda proclamado rey de España, don Felipe de Borbón y Grecia, que reinará con el nombre de Felipe VI. ¡Viva el rey!
¡Viva!
¡Viva España!
¡Viva!
Altkönig Juan Carlos hatte schon 2014 abgedankt und den Thron an seinen Sohn Felipe abgegeben. Das musste eher leise geschehen, um der spanischen Monarchie überhaupt noch eine Chance zu lassen. Juan Carlos war nicht mehr tragbar, weil ihm Affären, Machtmissbrauch und kriminelle Geldgeschäfte vorgeworfen wurden. Allein seine Frau, Sophia von Griechenland und Dänemark, hatte als Königin von Spanien den Laden zusammengehalten. Ihrer bürgerlichen Nachfolgerin Letizia gelang es dann, von den Eskapaden des alten Königs und den Skandalen rund um die Ehemänner ihrer Schwägerinnen Elena und Christina abzulenken und dem Königshaus eine Zukunft zu geben. Zum Thronwechsel wurde Felipe von Letizia und den gemeinsamen Töchtern Leonor und Sophia begleitet. Nach der Proklamation und bevor die Nationalhymne im spanischen Parlament erklang, tauschten auch in Spanien Königin und König unter Applaus einen Kuss. In Europa sind oder werden Männer König. Aber ohne den Sinn für Pflichterfüllung und die Starqualitäten ihrer Frauen hätte die Monarchie keine Zukunft. Gerade royale Frauen bürgerlicher Herkunft, wie Mary, Kate und Letizia, werden vom Volk gern als Verbindung zu den Herrscherhäusern gesehen. Sie vermitteln Nahbarkeit und fingieren so etwas wie Normalität. Ihr Auftrag vor laufenden Kameras lautet dabei von jeher: Schweigen, dienen und lächeln. Denn sie sind es, die dafür sorgen, dass die Monarchien international populär und als Marken erfolgreich bleiben. Als Frauen, die in eine Erbmonarchie hineinheiraten, gelten für sie nach einer märchenhaften Hochzeit dann Regeln und Gesetze, die Jahrhunderte alt sind. Sie haben sich in Zwänge und Hierarchien zu fügen und stehen dabei unter ständiger Beobachtung durch die Medien. Zunächst einmal wird von ihnen verlangt, Kronerben zur Welt zu bringen. Bei öffentlichen Auftritten werden ihre Körper ständig nach Anzeichen einer Schwangerschaft abgesucht. Fruchtbarkeit und Gebärfähigkeit sind geboten. Ist die Familienplanung dann abgeschlossen, sollen ihre Körper möglichst den Idealmaßen entsprechen und stets geschmackvoll, wenn auch nicht übertrieben luxuriös, in Szene gesetzt werden. Bei Zeichen von Erschöpfung und Alter wird kosmetisch korrigiert. Aber auch hier gilt, nicht zu viel nachzuhelfen, denn auch das wird medial negativ bewertet. Es gilt, den Bürgerinnen und Bürgern vorzuspielen: Wir sind genauso wie ihr. Die royalen Frauen sind persönlich für das Image des Königshauses verantwortlich. Mit ihren Gesichtern prägen sie das Bild der jeweiligen Firma. Dabei zählt jedes Detail. Was sie tragen und wie sie es in Szene setzen. Frisuren, Ohrringe, Halsketten, Kleider, Handtaschen, Schuhe. Es geht darum, dass alles genau passt. Um die perfekte Pose, das perfekte Lächeln, damit ein glattes Gesamtbild entsteht, in das jede politische Orientierung hineinprojiziert werden kann. Bestandteil des perfekten Gesamtbilds ist auch die Religion und ihre Ausübung. Der offizielle Titel von Queen Elizabeth II. Lautete nicht von ungefähr: Königin von Gottes Gnaden und Verteidigerin des Glaubens. Wer nicht getauft ist, gehört nicht dazu. Sämtliche Sakramente müssen empfangen sein. Und die Kirche sollte nicht nur zu Weihnachten und zu Ostern besucht werden. Bevor die US-amerikanische Schauspielerin Meghan Markle Prinz Harry heiraten konnte, musste sie sich zuerst anglikanisch taufen, dann konfirmieren lassen. Kate als royaler Superstar performt mit Leichtigkeit die Tugend der Frömmigkeit und tritt regelmäßig mit der ganzen Familie im perfekten Sonntagsoutfit den Kirchgang an. Wird der Gottesdienst an einem wichtigen christlichen Feiertag versäumt, muss schon ein sehr guter Grund vorliegen. Mindestens die Ehrenmitgliedschaft in einem Militärregiment oder eine militärische Grundausbildung vervollständigen das Bild weiblicher Royals. Der Militärdienst wird nicht nur absolviert, sondern gern auch öffentlich zur Schau gestellt. Prinzessin Anne, Schwester des amtierenden King Charles, kam als Ehrenadmiralin der Marine in Uniform zur Beerdigung ihrer Mutter. Erst zur Parade Trooping the Colors 2023 erhielten Königin Camilla und Prinzessin Kate neue militärische Titel. So darf Camilla sich seither Colonel of the Grenadier Guards nennen. Und Kate, die zuvor schon zur Commodore-in-Chief der Fleet Air Arm, Oberst-in-Chief der First Queen's Dragoner Guard und Royal Honorary Air Commodore der Royal Air Force Coningsby ernannt wurde, ist nun noch Colonel of the Irish Guards. Auf dem neuen offiziellen Porträtbild des jüngst ausgerufenen Königspaars von Dänemark tragen Frederick und Mary beide Uniform. Auf Marys linker Brust entspricht eine Reihe niedlicher kleiner Orden den militärischen Auszeichnungen, die auf Frederiks Uniformjacke in etwas größerer Ausführung prangen. Beide tragen den höchsten dänischen Ritterorden, den Elefantenorden, seitlich an einer hellblauen Schärpe. Beide sehen entspannt in die Kamera, im Hintergrund eine große Vase mit blühenden Kirschzweigen. Auch ein Bild des frisch gekrönten Paars mit Altkönigin Margrethe gehört zu der Auswahl, die das dänische Königshaus auf Instagram veröffentlicht. Darauf Frederick und Mary in Uniform, wie zuvor beschrieben, daneben Margrethe in einem dunkelblau glänzenden Satinrock. Alle drei strahlen. Die Bilder erhalten begeisterte Kommentare. Unser hübsches Königspaar und die stolze Mutter und Schwiegermutter, sie machen das so gut und sind die allerbesten Botschafter für Dänemark, schreibt eine Anhängerin des Königshauses. Wir haben Europas schönstes Königspaar, eine andere. Keinerlei Bewusstsein scheint es dafür zu geben, welche Botschaft von solchen Bildern ausgeht. Keine Silbe darüber, dass es sich hier nicht nur um Theaterkostüme handelt, auch wenn es vielleicht so aussieht. In Dänemark soll die Wehrpflicht 2026 auf Frauen ausgeweitet werden, womit Ministerpräsidentin Mette Frederiksen die vollständige Gleichstellung der Geschlechter erreichen will. Als wäre es nicht schwer genug, den vielen alten Regeln und königlichen Konventionen Folge zu leisten und die Kontinuität der Monarchien zu wahren, wird gleichzeitig von den Royals erwartet, dem Volk eine gewisse Modernität zu suggerieren, relevant zu sein. Die Frauen haben sich in eine traditionelle Rolle zu fügen, zugleich treten sie in der Öffentlichkeit als emanzipierte Powerfrauen auf, obwohl sie diese Emanzipiertheit nur noch durch ihre Vergangenheit beglaubigen können. Der Widerspruch könnte größer nicht sein. Sie haben auf ihre Erwerbstätigkeit und Unabhängigkeit verzichtet, um nun allein über ihre Gebärfähigkeit, ihre Qualitäten als Mütter bzw. Landesmütter, über Frömmigkeit und Dienstbarkeit auch militärisch definiert zu werden. Was ist los mit Letizia, Mary, Kate und Meghan? Was ging in Mette Marit vor, als sie ihren Sohn aus einer früheren Beziehung in die königliche Patchwork-Familie mit Kronprinz Håkon von Norwegen hineinzog. Als sie der Ablehnung durch die norwegische Öffentlichkeit mutig mit einer Pressekonferenz begegnete, in der sie ihre rebellische Partyvergangenheit beichtete, um einem aggressiven Bloßlegungsjournalismus den Wind aus den Segeln zu nehmen. Die Hochzeit von Mette Marit und Kronprinz Håkon verzauberte dann gerade deswegen die Menschen in Norwegen und ein riesiges internationales Fernsehpublikum, weil die Braut mit ihren Verfehlungen so gar nicht ins Kronprinzessinnen-Schema passen wollte. Mette Marits und Megans, Kates, Letizias und Charlens Entscheidungen bringen den Herrscherhäusern weltweit Sympathien ein. Sie müssen sich durch die unterstützende Präsenz und Popularität dieser Frauen weniger Sorgen um das Ansehen, die Relevanz, die Diversität der Monarchie, ihren Platz in der Gesellschaft oder die Abschaffung ihrer Privilegien machen. Denn schwindet die Popularität, schwindet beim Volk auch die Bereitschaft, den Mitgliedern der Königshäuser die gesellschaftlichen und vor allem finanziellen Privilegien zuzugestehen. Aber was haben die Frauen selbst davon? Wenn über royale Frauen geschrieben und berichtet wird, ist viel von ihrer Stärke und Intelligenz die Rede, von außergewöhnlicher Persönlichkeit, Zielstrebigkeit, Willenskraft, Emanzipation und von Feminismus. Aber warum haben sie mit diesem Mindset nicht bessere Bedingungen für sich ausgehandelt? Diese Frauen waren erfolgreich, im Studium und in ihren bürgerlichen Berufen, sofern sie vor der Hochzeit mit den Kronerben noch Zeit hatten, einen Beruf auszuüben. Was genau haben sich die Frauen von ihrer Selbstaufgabe zugunsten des Erhalts der Monarchie versprochen? Warum haben sie diese Entscheidungen gegen sich selbst getroffen? Aus Liebe? Und wenn es Liebe war und nicht die Suche nach Anerkennung und Bekanntheit oder Abenteuerlust oder Selbstsucht, warum verharren sie im Gegensatz zu Meghan Markle in diesen zutiefst frauenfeindlichen Strukturen und nötigen ihre Kinder, ihre Söhne und vor allem ihre Töchter dazu, genau diese Strukturen aufrechtzuerhalten?
Juro desempeñar fielmente mis funciones. Guardar y hacer guardar la Constitución y las leyes. Respetar los derechos de los ciudadanos y de las comunidades autónomas y fidelidad al rey.
Medien berichten gern über die junge Generation von Royals. In einigen der europäischen Monarchien wurde das Thronfolgegesetz in jüngerer Vergangenheit immerhin so geändert, dass Mädchen ihren Platz in der Thronfolge nicht mehr zugunsten jüngerer Brüder verlieren. 5 Prinzessinnen stehen dadurch in Europa aktuell als Thronfolgerinnen im Rampenlicht. Da sind neben der 18-jährigen Prinzessin Leonor in Spanien, die ebenfalls 18-jährige Ingrid Alexandra in Norwegen und die 13-jährige Prinzessin Estelle, die nach ihrer Mutter, Kronprinzessin Victoria, eines Tages den Thron in Schweden übernehmen wird. Dann Prinzessin Amalia in den Niederlanden und die belgische Prinzessin Elisabeth. Sie alle werden jeweils aus eigenem Recht und nicht als Gemahlinnen den Titel Königin tragen. Die jungen Nachfolgerinnen in Europas Monarchien müssen sich für den Thron bereit machen, als sei die Monarchie kein Auslaufmodell. Zwar genießen die Königshäuser in diesen 5 Ländern immer noch eine überraschend breite Zustimmung in der Bevölkerung, aber bis die Kronprinzessinnen den Thron besteigen werden, dürfte es einiges an Arbeit kosten, die Königshäuser überhaupt zu erhalten. Gerade über die spanische Thronerbin Leonor, Prinzessin von Asturien, heißt es, dass sie die Mehrheit des spanischen Volkes für sich gewinnen müsse, um die Monarchie zu wahren. Aktuell durchläuft sie gleichsam unter Medienbeobachtung eine 3-jährige militärische Ausbildung, da sie als Königin gleichzeitig Oberbefehlshaberin der spanischen Streitkräfte würde. Im Juli 2023 schwört sie gemeinsam mit 410 Militärskadettinnen und Kadetten den Eid auf die spanische Fahne. 2,4 Millionen Klicks erhält das Video dazu auf YouTube. Nach den Skandalen um Altkönig Juan Carlos muss die Monarchie in Spanien sich volksnah geben, sparsam und transparent wirtschaften, um das Image der Krone aufzubessern. Junge Menschen befürworten eher die Republik. Und die Autonomiebestrebungen, vor allem im Baskenland und in Katalonien, passen nicht zu einem Fortbestand der Monarchie. Leonor spricht fließend Baskisch und Katalanisch. Von Tag zu Tag muss sie sich beweisen, um zu zeigen, dass es der Zukunft Spaniens dient, wenn sie Königin wird. Und all das in einem Land, wo die Verfassung immer noch an der Vorherrschaft der Männer über die Frauen festhält und ein jüngerer Bruder Leonor in der Rangfolge überholt hätte. Ihre jüngere Schwester Sophia hält sich bescheiden und immer freundlich lächelnd und applaudierend im Hintergrund. Die Mutter, Königin Letizia, zeigt sich emotional ergriffen, immer wenn es um den vorherbestimmten Weg ihrer ältesten Tochter geht. Mit Blick auf die 5 künftigen europäischen Königinnen ist immer wieder von Zeitenwende die Rede. Von der Herausforderung, die Monarchie über die Zeit zu retten und zu erneuern. Aber kann etwas so Unbewegliches wie die Monarchie erneuert werden, nur weil sie weiblicher wird? Geht es nicht letztlich wieder nur darum, in der Rolle der Kronprinzessin oder Königin möglichst so zu strahlen, dass die vielen rationalen Gründe, die gegen den Erhalt der Krone sprechen, in den Schatten gestellt werden? Bleibt beim permanenten Weglächeln von Realitäten überhaupt die Kapazität, etwas zu erneuern? Die jungen Thronerbinnen wachsen damit auf, dass in jedem Augenblick ein Bild von ihnen gemacht werden kann, das sofort um die Welt geht. Längst agieren die royalen Player genauso wie andere internationale Stars, die mit einer monströsen Öffentlichkeit umzugehen haben, und steuern ihr Image über eigene Internetauftritte und Kanäle. Nicht erst seit dem Kate-Gate, dem manipulierten Bild zum britischen Muttertag von Prinzessin Kate, ist bekannt, welche Macht von Bildern ausgeht. Und welche Krisen und Verschwörungstheorien ein Bild oder eben auch kein Bild hervorrufen kann. Auch wenn die Royals längst selbst zu bestimmen versuchen, wann welche Bilder aus dem Familienkreis und insbesondere ihrer Kinder veröffentlicht werden, die Klatschpresse giert nach anderen Bildern. Findet sie, bekommt sie, macht sie. Mehr denn je bedeutet dienen für die Mitglieder der königlichen Familien sichtbar sein. Und für weibliche Royals, für Herzoginnen, Fürstinnen, Kronprinzessinnen und Königinnen ist das wiederum gleichbedeutend mit sichtbar gut aussehend sein. Jeder Schritt vor die eigene Tür ist ein öffentlicher Auftritt. Ungepflegtes oder unstylisches Aussehen wird genauso wenig verziehen wie Entgleisungen der Mimik oder gar unpassende Bemerkungen. Immer noch stellen sich weibliche Royals vor allem mit ihrem Körper zur Disposition. Jederzeit und ohne Pausen. Der Kalender ist voll mit öffentlichen Terminen. Und genau wie bei Influencerinnen sind Ausdauer und Belastbarkeit Grundbedingungen für Einzigartigkeit und ein erfolgreiches persönliches Branding. Natürlich gehen die Schicksale von Grazia Patrizia, von Diana und von der in den 90er Jahren unter einer Essstörung leidenden adoleszenten Kronprinzessin Victoria von Schweden nahe. Natürlich sind die Hetzjagden durch die Tabloids und in den sozialen Medien auf Meghan und jetzt auch auf die an Krebs erkrankte Kate unerträglich. Der Preis, den royale Superstars persönlich für die Wahrung der Dynastien zu zahlen haben, ist erschreckend hoch. Aber wie hoch ist der Preis, den wir als Normalsterbliche für das Frauenbild zahlen, das von denselben royalen Superstars immer wieder rekonstruiert wird? Am Ende dienen diese weltbekannten Frauen nicht dem Volk, nicht Gott und noch nicht einmal sich selbst. Das Konzept des Dienens ist eng mit dem Konzept der sozialen Verantwortung verknüpft. Es zielt ab auf die Bedeutung von Mitgefühl, Großzügigkeit und Gerechtigkeit in der Gesellschaft. Die Idee, dass Privilegierte eine moralische Verpflichtung haben, dem Gemeinwohl zu dienen, hat sich in der Neuzeit erst in der Adelskultur Frankreichs im 18. Jahrhundert entwickelt. Eine Monarchie kostet das Volk jede Menge Geld. Die Königshäuser und die Sicherheit ihrer Mitglieder werden zu einem beträchtlichen Teil aus staatlichen Zuwendungen finanziert, die vom nationalen Haushalt bereitgestellt werden. Steuergeld. Es wird immer wieder hervorgehoben, dass Camilla mehr als 100 öffentliche Ämter übernommen hat. Dass Kate sich unermüdlich und öffentlichkeitswirksam für frühkindliche Entwicklung und die psychische Gesundheit von Kindern einsetzt. Dass Victoria von Schweden nicht nur den Nobelpreis verleiht, sondern auch aktiv ist in der Entwicklungs- und Friedenspolitik. Und dass Letizia, die in Spanien den Beinamen La Feminista trägt, sich aktiv für Gleichberechtigung und Selbstbestimmung einsetzt. Niemand behauptet, dass das alles keine harte und wichtige Arbeit wäre. Es verfestigt sich aber der Eindruck, dass es, da der Erhalt eines Lebens in Saus und Braus und Glanz und Gloria mit Sichtbarkeit zurückgezahlt werden muss, dann doch wieder auf die prunkvolle Inszenierung märchenhafter Geschichten mit einem hoffnungslos konservativen Frauenbild hinausläuft.
Y'all hate us corny with that Illuminati mess. Paparazzi, catch my fly and my cocky fresh. I'm so reckless when I rock my Givenchy dress. I'm so possessive, so I rock his rock necklaces. My daddy Alabama, mama Louisiana. You mix that Negro with that Creole, make a Texas Bama.
Für die Kolleginnen aus dem Pop-Business ist es seit Jahrzehnten Ehrensache, gegenüber kommende Rollenbilder, Institutionen und Missbrauchssysteme zu rebellieren. Der Titel Queen of Pop wird auch nicht vererbt oder durch eine Hochzeit erworben, sondern hart erarbeitet. In der Folge wird die Rolle von amtierenden Senior- und Junior-Pop-Königinnen wie Madonna, Beyoncé und Taylor Swift immer wieder neu aufgenommen und neu ausgelegt. In den Erbmonarchien ist es dagegen nicht vorgesehen, dass die Person des Monarchen oder der Monarchin auf dem Thron wichtiger ist als das Amt an sich. Seit Jahrhunderten setzt die Institution die Regeln. Und es wird die Person an die Macht befördert, die qua Geburt und Geschlecht an erster Stelle steht. Es muss aber davon ausgegangen werden, dass unter medialer Dauerbeobachtung andere Regeln wirksam werden. Ich würde sogar sagen, dass es genau umgekehrt ist. Und der Erhalt der Institution heute gerade junge Menschen weniger interessiert, als die Art und Weise, wie eine Person sich öffentlich ganz oben an der Spitze schlägt. Es wird also höchste Zeit für alle Königinnen, die Regeln mitzubestimmen und damit für eine Neuinterpretation der weiblichen Figuren auch in Erbmonarchien. Als Charles III. Seiner Mutter auf den Thron folgte, wurde sogleich die Frage diskutiert, ob er die konstitutionelle Neutralität wahre oder ob er ein politischerer König werde. Bevor seine Krebserkrankung publik wurde, erhielt er zunächst viel Zustimmung. Er sei offener als seine Mutter, nahbarer und pflege eine ganz andere Art von Kommunikation mit der Bevölkerung. Unterstützt werde er dabei wesentlich von seiner Frau Camilla, mit der er eine gleichberechtigte Beziehung führe. Hoffnungsträgerin des britischen Königreichs und Megastar unter den europäischen Royals ist aber, und da sind sich alle einig, Kate. Mit Kate könnten nicht mal die genannten Weltstars Madonna, Beyoncé und Taylor Swift mithalten, meint ein Mitarbeiter der Bildagentur Getty Images. Jedenfalls was die Rangfolge der meistfotografierten Frauen des 21. Jahrhunderts angeht. Seit ihrer Hochzeit mit Prinz William im Jahr 2011 ist sie immer mehr in ihre Rolle im Rampenlicht hineingewachsen. Alle Augen und Objektive sind auf sie gerichtet. Und für ihren jüngsten, so starken wie traurigen Auftritt vor einer Weltöffentlichkeit hat sie nicht nur Millionen von Klicks bekommen, sondern auch ein Tabu gebrochen. Sie hat sich verletzlich gezeigt. Für amtierende Königsgattinnen und zukünftige Königinnen in Europa sollte feststehen, dass sie es uns, ihren Kindern und sich selbst nicht länger antun können, politisch allzu neutral zu sein, Projektionsfläche zu bieten und sich ansonsten vornehm zurückzuhalten. Sie müssen sich nicht in ideologische Grabenkämpfe einmischen, die aktuell so aggressiv geführt werden. Die politische Zurückhaltung der Monarchie diente und dient aber der Stärkung der demokratischen Institutionen. Wenn die Monarchie als unparteiische Institution über den politischen Parteien gedacht war und eine gewisse Kontinuität und Stabilität in die Regierungsführung einbringen sollte, Könnten ihre Mitglieder dann nicht mal mit der Stärkung und Stabilisierung anfangen? Wenn überall in Europa die Demokratien schwächeln und rechter Populismus immer stärker wird, könnte die Monarchie da nicht gegensteuern? Wenn von einer Dramatisierung politischer Prozesse gesprochen wird oder einer Popkulturalisierung des politischen Denkens, wenn, anders gesagt, so ziemlich alle politisch mitreden und sich positionieren, warum sollen ausgerechnet die mächtigsten Frauen der Welt nur in die Kamera lächeln? Ist eine ganze Riege von Frauen mit gigantischen Reichweiten, riesiger Strahlkraft, öffentlichkeitserprobt und Shitstorm gestellt. Noch dazu geben sie sich teilweise linker als die Politikerinnen, die gemeinhin als links bezeichnet werden. Wenn die Volksparteien Europas oder das, was von ihnen übrig geblieben ist, keine soziale Politik praktizieren wollen oder können, dann könnten doch die Royals diese Aufgaben übernehmen. Wer sagt denn, dass royale Frauen, die eher einem konservativen bis rechten Lager zugeordnet werden, nicht die traditionelle Arbeit der Linken übernehmen könnten? Wenn Sarah Wagenknecht das schon nicht mehr macht und stattdessen in rotem Kostüm rechte Narrative verbreitet. Was die Prinzessinnen und Königinnen bei ihrer politischen Zurückhaltung weglächeln, ist die Tatsache, dass sie europäische Staaten repräsentieren, die neben Frankreich, Italien und der Bundesrepublik Deutschland wichtige politische Akteure sind. Diese Länder spielen zentrale Rollen in der internationalen Politik. Und sie bilden, Brexit hin oder her, gemeinsam die europäische Gesellschaft. Es macht einen Unterschied, wie und was in diese Gesellschaft hineinkommuniziert wird. Es könnte im Jahr der Wahlen zum Europaparlament um etwas gehen, was über Äußerlichkeiten, Familienstreitigkeiten und den weiblichen Körper hinausgeht und stattdessen einen gesellschaftlichen Körper diskutiert. Wenn Letizia und ihre Kolleginnen wirklich Feministinnen sind, dann sollten sie ihren Töchtern Vorbilder sein. Sie sollten die Zugbrücken herunterfahren und die Palasttore für die Realität öffnen, statt ihre Kinder länger in einer zutiefst konservativen und misogynen Institution wie der Monarchie gefangen zu halten. Mit den Nachrichten, Geschichten und Fotos aus dem Familienidyll und aus ihren Königshäusern mit den zugehörigen Wappen und Militärregimentern untergraben sie die Idee eines modernen Europa. Um Feministin zu sein, reicht es noch lange nicht, als Frau eine mächtige öffentliche Rolle einzunehmen. Es gilt, die Handlungsspielräume zu nutzen und für andere Frauen zu vergrößern. Es reicht auch nicht, den Königstöchtern die gleiche militärische Ausbildung zukommen zu lassen, wie die Söhne sie schon immer erhalten. Vielmehr könnte diese Welt in Zeiten der Aufrüstung eine mächtige weibliche Einsatztruppe mit enormer Reichweite gebrauchen, die eine humanistische Position bezieht und sich konsequent gegen kriegerische Auseinandersetzungen ausspricht. Angesichts des Israel-Palästina-Konflikts, des eskalierenden Kriegs in Nahost und des andauernden Kriegs in der Ukraine könnte diese Truppe sich für humanitäre Hilfe stark machen und dafür, dass Zivilbevölkerungen zu schützen sind. Die Frage, ob die Monarchie zukunftsfähig ist, würde ich hier mit einem klaren Nein beantworten. Aber wenn sie jetzt eben noch da ist und in den nächsten Generationen weiblicher wird, dann sollten Prinzessinnen, zukünftige und amtierende Königinnen den Widerspruch, der darin liegt, die Monarchie zukunftsfähig zu machen, doch dahin auflösen, dass sie sich politisch artikulieren. Sie könnten ein wenig mehr wie Popköniginnen agieren und sich die Freiheit nehmen, ihre unfassbaren Reichweiten einzusetzen im Dienst unserer Gesellschaften. Sie könnten sozial und politisch Verantwortung übernehmen für demokratische Grundwerte, Pluralismus und Vielfalt. Sie könnten sich aktiv für die Verfassung einsetzen und nicht nur in guter alter Tradition darauf schwören. In einer Zeit, in der vielerorts in Europa und der Welt zunehmend radikal rechts gewählt wird und sich Demokratien in Diktaturen zu verwandeln drohen oder schon verwandelt haben. Die Königin des Pop, Taylor Swift, hält sich seit beinahe 2 Jahrzehnten in einer mächtigen Position und ist omnipräsent. Hat sie sich zu Beginn ihrer Karriere, schon ganz die Königin, noch gescheut, sich politisch zu äußern, hieß es zuletzt immer wieder, dass sie die einzige Person sei, die durch ihre Wahlempfehlung der Wiederwahl Donald Trumps entgegenwirken könne. Taylor Swift wird grenzenlos verehrt. Ihre Macht wird als unheimlich beschrieben. Und auf dem Titel des Magazins Der Stern wurde sie zuletzt einfach mal zur Königin der Welt erklärt. Auch wenn die traditionelle Monarchie ein Auslaufmodell ist, wäre Taylors Entwicklung für andere Königinnen doch anschlussfähig. Sie müssten nur ihre Social Media und am besten auch gleich ihre anderen Konten zusammenlegen, dann könnten sie ein paar rettende Impulse geben in einer aus den Fugen geratenen Welt.
Mit Krone, die mächtigsten Frauen der Welt, von Charlotte Roos, mit Katja Bürkle. Ton und Technik, Daniel Sänger. Regie, Iris Drögekamp. Redaktion, Walter Filz. Produktion, Südwestrundfunk 2024.
Shake it.